Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 314.
Das ist 18.05 Uhr.
HR2, Kompass. Hören Sie zum Thema Sterbehilfe nun als Wiederholung eine Sendung aus dem Frühjahr diesen Jahres von und mit Lothar Bauerochse.
Das Jahr 2005 sei ein Wendepunkt gewesen, so sieht es der Ärztepräsident Jörg Dietrich Hoppe. Ein Wendepunkt in der öffentlichen Diskussion um die Sterbehilfe. Im Oktober war es der Hamburger Justizsenator Roger Kusch, der öffentlich die Zulassung der aktiven Sterbehilfe für todkranke Patienten forderte. Erstmals hatte sich ein Unionspolitiker und amtierender Minister so weit vorgewagt. Ärztepräsident Hoppe sagt, das hätte er vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Es ist also Bewegung gekommen in dem Streit darüber, ob ein Mensch das Recht hat, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen und ob andere ihm dabei helfen können. Wir beginnen mit einem Blick in die Schweiz. Dort unterscheidet sich die Gesetzeslage von der deutschen. Zwar ist auch bei unseren Nachbarn die aktive Sterbehilfe verboten, aber die Beihilfe zur Selbsttötung ist straffrei, Joachim Schubert-Ankenbauer berichtet.
Es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass die Frau von Walter Baumgartner im Alter von 68 Jahren starb, zu Hause im Kreis ihrer Familie. Sie litt seit vielen Jahren an einer unheilbaren Krebsart und hatte von Anfang an beschlossen, den Zeitpunkt ihres Sterbens selbst zu bestimmen, solange es ihr die Krankheit noch erlaubte. 19 Jahre lang war sie deshalb Mitglied der Sterbehilfeorganisation Exit und sie hatte ihren Wunsch mit ihrem Mann und den beiden Söhnen besprochen. Jeder Mensch, sagt Baumgartner, hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben.
Für uns war das eine Selbstverständlichkeit und wir werden das vermutlich, wenn wir in einer ähnlichen Situation sein sollten, auch so halten.
Ein Mitarbeiter von Exit führte Gespräche mit der Familie und vermittelte eine Ärztin, die die Diagnose überprüfte, sowie das Rezept für das tödliche Medikament ausschrieb. Am festgesetzten Tag öffnete Baumgartners Frau selbst die Leitung zur Infusion mit dem Medikament und schlief dann friedlich ein.
Meine Frau war so krank, dass ihr Magen keine Pillen mehr aufnehmen konnte. Es war also nötig, da eine Infusion zu setzen. Und dazu brauchst du natürlich auch einen Arzt. Und da ist dann der Arzt und der Sterbebegleiter von Exit zusammen da gewesen und haben das betreut.
Beihilfe zum Suizid ist in der Schweiz nicht verboten. Trotzdem rief der Sterbebegleiter von Exit die Polizei. Ermittelt wird in jedem Fall, um eine Beihilfe aus Eigennutz auszuschließen.
Wenn man da nicht gut drauf vorbereitet ist mit allen Unterlagen, die wirklich brauchen, dann wird die Sache natürlich sehr unangenehm für die Beteiligten. Da ist Exit einfach professionell drauf vorbereitet.
Walter Baumgartner ist ein höchst eigenständiger Mensch, der offen sagt, was er denkt. Mit Vereinen, sagt er, tut er sich schwer. Die Betreuung seiner Frau durch Exit aber habe ihn so überzeugt, dass er dem Verein beigetreten ist, um dessen Arbeit zu unterstützen. Baumgartner ist nun eins von gut 50.000 Mitgliedern, die zu Exit gehören. So spektakulär die Beihilfe zum Suizid freilich klingen mag, sie bildet nur einen kleinen Teil der Arbeit von Exit ab. Die meisten Mitglieder nehmen die Möglichkeit nie in Anspruch. Eine Studie der Universität Zürich zeigt, etwa ein Drittel aller unerwarteten Todesfälle in der Schweiz ist auf passive Sterbehilfe zurückzuführen, weit weniger als 1% aber auf Beihilfe zum Suizid. Diese ist bei Exit auch an strenge Bedingungen gebunden, wie eine unheilbare Krankheit oder schwerste Schmerzen und vor allem die Urteilsfähigkeit der Sterbewilligen. Der frühere Pfarrer Werner Krisi ist Vizepräsident von Exit. Er meint,
das sogenannte natürliche Sterben ist heute gar nicht mehr möglich mit diesen unzähligen Möglichkeiten, welche die moderne Medizin eben aufweisen kann. Und die Sterbehilfe ist insofern die paradoxe Hinterseite einer apparativen technischen Medizin, die in vielen Fällen über die Grenze der Möglichkeiten hinausgeht.
Ausländer nimmt Exit so gut wie nie an, weil der Verein Wert darauf legt, seine Mitglieder lange und deren Verhältnisse genau zu kennen. Die Hilfe zum Suizid ist in der Schweiz relativ wenig umstritten. Organisationen wie Exit können sogar in Altersheimen und in der Universitätsklinik Lausanne aktiv werden. Am kritischsten äußert sich die katholische Kirche. Rudi Reich, Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Zürich, erklärt, man akzeptiere die Entscheidung derer, die den Suizid wählten, aber so Reich.
Wir gehen davon aus, dass die ganze Frage der Würde zum Teil von diesen Organisationen in einer Art betont wird, die grundsätzliche Anfragen stellt, nämlich in die Richtung, dass eben auch Leiden, das nicht mehr selbst bestimmen können, dass das zur menschlichen Existenz auch gehört.
Sehr viel kritischer wird in der Schweiz die Diskussion um Dignitas geführt. Ein Verein, der deutlich jünger und kleiner ist als Exit. Dignitas nimmt auch Ausländer an. Über 450 Menschen hat der Verein beim Sterben geholfen. Gut die Hälfte stammte aus Deutschland. Der persönliche Kontakt beschränkt sich bei den Ausländern oft nur auf wenige Stunden. Für Ludwig Minelli, Gründer und Präsident von Dignitas, kein Problem.
Wir haben ja in aller Regel medizinische Unterlagen. Wir kennen seine Situation. Er kommt hierher, spricht eine Stunde lang in der Regel mit einem Arzt. Der Arzt überprüft nochmals im Gespräch automatisch die Frage, ist der Mensch urteilsfähig? Hat er wirklich diesen Sterbewunsch?
Umstritten ist auch die Art, wie Dignitas geführt wird. In der Öffentlichkeit wirkt es so, als sei der Verein deckungsgleich mit Ludwig Minelli, der die Sterbehilfe als eine Art persönliche Mission ansieht. Die Schweizer Ethikkommission hat jüngst vorgeschlagen, die Sterbehilfeorganisation unter staatliche Aufsicht zu stellen. Exit begrüßt diesen Vorschlag. Minelli lehnt ihn jedoch als Paternalismus, als Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht ab.
In der Schweiz ist die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt. Joachim Schubert-Ankenbauer beschrieb die dortige Situation. Und an dieser Stelle begrüße ich Professor Dr. Ulrich Aibach. Er ist evangelischer Theologe an der Universität in Bonn und Klinikseelsorger an der dortigen Universitätsklinik. Guten Tag, Herr Professor Aibach.
Guten Tag, Herr Bauer.
Herr Aibach, Sie sind Seelsorger an der Uniklinik in Bonn. Sie begleiten oft schwerkranke Menschen. Begegnet Ihnen dieser Wunsch auch, dass ein Patient sagt, er will nicht das Ende einfach nur abwarten, sondern selbstbestimmt ein Ende setzen?
Dieser Wunsch begegnet einem immer wieder, insbesondere bei Menschen, die sehr autonom und selbstbestimmt gelebt haben. Sehr viel häufiger bei Männern als bei Frauen. Darüber kann man nachdenken, weshalb das so ist. Es sind dann, wenn man nachfragt, Menschen, die immer das Steuer ihres Lebensschiffs in der Hand hatten und es immer bestimmen wollten, wo es hinging, die sich nicht vorstellen können, dass sie einmal auf die Hilfe anderer angewiesen sind, dass sie hilfsbedürftig werden und nicht mehr selbstbestimmt leben können. Bei solchen Menschen findet man häufiger den Gedanken, dass man dem Leben vorzeitig ein Ende macht, zum Beispiel ehe man auf die Hilfe anderer angewiesen ist, ehe es beschwerlich ist, ehe man die Würde verliert. Als Durchgangsstadium bei der Tatsache, dass ein Mensch eine schwere, unheilbare Krankheit hat, als Durchgangsstadium in der Auseinandersetzung mit dieser Krankheit kommt der Gedanke, ich könnte mich umbringen, ich könnte meinem Leben ein Ende machen, wahrscheinlich bei sehr vielen Menschen vor, auch wenn er nicht ausgesprochen ist. Aber er ist überwiegend ein Durchgangsstadium. Ich bleibe autonom und selbstbestimmt. Dieser Gedanke kann damit festgehalten werden. Aber das schwindet dann im Laufe der Krankheit bei den meisten Menschen, weil sie vielleicht es gar nicht entwürdigend erleben, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, weil sie spüren, dass sie Kraft bekommen, auch mit einem schweren Lebensgeschick zu leben. Und so weicht dann im Laufe der fortschreitenden Krankheit dieser Gedanke, er kann aber immer wieder mal auftauchen, wenn es schwer wird. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer holländischen Schwester, deren Vater ein Jahr zuvor in Holland aktive Sterbehilfe bekommen hatte. Und die Schwester war in Deutschland in einer geriatrischen Klinik tätig und sie sagte, das beschäftigt mich noch ungeheuer stark, dieses Erleben. Mein Vater hatte keine schweren Schmerzen, er hat in letzter Zeit abgenommen wegen Krebs und er hatte die Ängste, dass sein Leben unwürdig werden könnte. Und dann hat er den Arzt gebeten, dieses vornehmen zu lassen, die aktive Sterbehilfe vornehmen zu lassen. Und dem ist auch stattgegeben worden. Und die ganze Familie hat sich versammelt. Dann kam der Arzt und gab zunächst eine betäubende Spritze. Und sie waren alle als Familie dabei. Und nach 7 Stunden kam er und gab die tödliche Spritze. Und sie sagte so auf meine Frage, ja, wer entscheidet denn darüber, wann ein Leben menschenunwürdig wird? Ja, in Holland muss das jeder selbst bestimmen. Ich habe es nicht gebilligt, sagt sie, aber das Leben meines Vaters gewesen, da konnte ich doch nicht hineinreden. Und diese beiden Punkte, jeder darf über sein Leben selbst bestimmen, ist ein Punkt. Die anderen sind die Ängste, die der Mensch hat. Es könnte schwer werden und dann entwürdigend werden, das Leben. Aber entwürdigend ist oft dann gar nicht Schmerzen, sondern die Umstände könnten so sein, dass man anderen zur Last fällt, dass man nicht mehr selbstbestimmt leben kann. Alles das ballt sich zusammen zu einer Vorstellung von einem unwürdigen Sterben, das letzten Endes nicht mehr würdig sei, wenn der Mensch nicht mehr selbstbestimmt leben kann. Und je mehr man sich mit einem solchen Gedanken befasst, umso mehr lässt man auch die Gedanken zu, dass dieser Ausweg der aktiven Sterbehilfe eine Möglichkeit ist. Und man befasst sich damit und irgendwann wird das dann zu einem Entschluss. Und die Schwester sagte so schön, ich frage mich immer bei den Menschen in unserer Klinik, die sind in einem viel elenderen Zustand oft. Warum? Wie würden die entscheiden, wenn man ihnen diese Möglichkeit eröffnen würde? Und das ist für sie ein ganz großes Problem. Sie ist nach wie vor nicht mit dieser Situation fertig. Sie sagt, ich konnte es nicht billigen, den Schritt meines Vaters.
Die Grenzen zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe sind oftmals verschwommen. Ärzte, Patienten, Angehörige handeln vielfach in einer Grauzone. Auch darum gibt es Forderungen nach einer neuen Rechtslage in Deutschland und verlangt wird beides, sowohl schärfere Grenzziehungen und Verbote einerseits, als auch die Zulassung sogar der aktiven Sterbehilfe. Michael Hollenbach fasst wichtige Positionen im Streit zusammen.
Nach der Gesetzeslage ist es eindeutig. Tötung auf Verlangen nach § 216 Strafgesetzbuch ist verboten. Passive und indirekte Sterbehilfe, wenn zum Beispiel ein todkranker Mensch indirekt an Schmerzmitteln stirbt, wird dagegen durch die Rechtsprechung weitgehend akzeptiert. Ralf Chabonnier vom Kirchlichen Zentrum für Gesundheitsethik in Hannover hat unter Juristen eine gewisse Spannung zwischen der Rechtsprechung und der Wissenschaft ausgemacht. Vor allem beim ärztlich attestierten Suizid, wenn der Mediziner also nicht direkt das todbringende Medikament verabreicht, sondern nur das entsprechende Rezept ausstellt und der Patient selbst zum Medikament greift.
Von der Wissenschaft her wird gesagt, dass dann, wenn der Arzt feststellt, dass dieser Suizid wirklich auf dem freien Willen des Suizidanten beruht, nach reiflicher Überlegung und nach ausführlichem Gespräch, dass dann der Arzt keine Garantenpflicht hat, also nicht einschreiten muss.
Der Arzt muss dann zum Beispiel bei einem solchen Suizidversuch keine Wiederbelebungsversuche unternehmen. Doch diese Position ist gesellschaftspolitisch sehr umstritten, auch innerhalb der CDU. Der Medizinethiker Ralf Chabonnier.
Gerade in der CDU ist die deutliche Mehrheit dafür, aktive Sterbehilfe weiterhin verboten zu lassen. Innerhalb der FDP wird im Wesentlichen damit argumentiert, dass es zum Recht auf Selbstbestimmung gehört, dass ein Mensch auch darüber bestimmen darf und soll, wann sein Leben zu Ende gehen soll und auch wie.
Die Bundesärztekammer schreibt in ihren Richtlinien vor, dass die Mediziner Sterbende begleiten sollen, dass ein Arzt aber keinesfalls aktiv töten darf. Wenn eine Heilung nicht mehr möglich sei, sollen die Ärzte die Basisversorgung, zum Beispiel das Stillen von Hunger und Durst, sicherstellen, aber sie sollen auch nicht gegen den Willen des Patienten lebensverlängernde Maßnahmen durchführen. Auch die evangelische und die katholische Kirche lehnen eindeutig aktive Sterbehilfe und den ärztlich attestierten Suizid ab, berichtet Ralf Chabonnier.
Von den Kirchen wird immer wieder betont und völlig zu Recht, dass die Notsituation, die vielfach da ist in Altenpflegeheimen, in Krankenhäusern und zu Hause, Dadurch, dass Schmerzen nicht behandelt werden, beispielsweise, oder Belastungssymptome wie Atemnot und Übelkeit und solche Dinge, dass das behoben werden muss, dass deswegen die palliativmedizinische und pflegerische Betreuung wesentlich verbessert werden muss.
Seit die Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas im vergangenen September ihr erstes Büro in Deutschland eröffnet hat, wird auch hierzulande wieder intensiver über aktive und indirekte Sterbehilfe diskutiert.
Das Entscheidende wird aber sein, ob auf Bundesebene ein Rechtsanspruch im Sozialgesetzbuch verankert wird, ein Rechtsanspruch auf palliativmedizinische und pflegerische Versorgung, dass diese Versorgung wirklich finanziert wird. Denn bislang ist es so, dass diese Versorgung nur von einzelnen Projekten, also von den Mitarbeitenden, geleistet wird, und alle diese Projekte sind allein aus Spenden finanziert.
Mein Name ist Lothar Bauer-Ochs und mein Gesprächspartner ist der Bonner evangelische Theologe und Klinikseelsorger Professor Ulrich Eibach. Herr Eibach, der christliche Einspruch wäre ja eben, dass der Mensch nicht selbst über sein Leben verfügt, sondern dass dieses Leben geschenkt ist, gegeben ist. Aber ist das wiederum eine ethische Position, die dann möglicherweise nur für religiös gebundene Menschen zutrifft?
Das ist sicherlich so, dass letztendlich nur eine religiöse Begründung möglich ist, die gegen die Selbsttötung spricht. Dass der Mensch sich das Leben nicht selbst gegeben hat, das Leben Geschenk ist, aber nicht Besitz wird, über das der Mensch auch zum Tode oder verfügen darf oder nach seinem Belieben verfügen darf. Das ist christliche Aussage. Das Leben ist eine Gabe Gottes. Er hat sich nicht selbst ins Dasein gebracht, der Mensch, und er soll sich auch nicht selbst seinem Leben ein Ende setzen.
Das Evangelische Hospital für palliative Medizin in Frankfurt ist ein sehr besonderes Hospital. Eine Klinik für Menschen mit großen Schmerzen, auch ein Ort für Menschen am Ende ihres von Krankheit gezeichneten Lebens. Hier wird nicht operiert, hier gibt es keine medizinischen Apparate, dafür aber Ärzte, Schwestern und Pfleger, die sich Zeit nehmen und individuelle Wünsche erfüllen.
Am Eingang brennen Kerzen als Zeichen dafür, dass zwei Patienten verstorben sind. Sie werden erst gelöscht, wenn der Sarg durch den Haupteingang und damit sichtbar für alle abgeholt wird. Der Tod wird in dieser Klinik für palliative Medizin nicht verdrängt. Rituale helfen bei der Trauerarbeit. Beeindruckend für eine krebskranke Frau ist auch der würdevolle Umgang mit den Patienten.
Das habe ich jetzt bis jetzt erlebt, dass die Ärzte und die Pfleger alle sehr, sehr nett sind. Hier steht ständig irgendjemand am Bett und will mit mir reden. Ehrenamtliche Leute und andauernd. Hier ist nicht so eine Hektik auch vielleicht. Und im Krankenhaus, da ist ja immer der Teufel los.
Der Raum wirkt wie ein ganz privates Schlafzimmer. Die Bettwäsche ist gelb, die Wände in warmen Pastelltönen gehalten. Nebenan der Aufenthaltsraum mit Sesseln, Büchern, Pflanzen. Denn die äußere Atmosphäre ist genauso wichtig wie die Therapie. Und wenn die Patienten wieder einmal nach Hause können, dann werden sie vom ambulanten Dienst der Klinik weiter betreut.
Das hilft einem sehr. Wenn man so krank ist, hat man so eine gewisse Angst ja immer im Kopf. Ja, was mache ich jetzt, wenn es nicht mehr geht? Wo gehe ich da hin?
Man kümmert sich nicht nur um die Kranken, sondern auch um die Angehörigen, vor allem in der letzten Phase des Lebens, so Matthias Bäumner vom ambulanten Dienst.
Die Angehörigen haben ja oft Angst davor, mit ihren Schwerkranken nochmal zu kommunizieren oder sie anzufassen, weil sie Angst haben, dass sie Schmerzen haben. Wenn man sie da langsam hinführen kann, dass die Angehörigen die Zeit haben, auch nochmal über ihre Schwerstkranken oder Sterbenden oder gestorbenen Angehörigen zu erzählen, dass sie dann sich so aufgefangen fühlen. Oft machen wir es auch so, dass die Angehörigen bei der Versorgung des Verstorbenen mit anwesend sind und vielleicht auch helfen können.
Zeit ist in der Medizin das teuerste, aber auch ein sehr wichtiges Medikament, sagt Dr. Angelika Berg, die Leiterin der kleinen Klinik.
Um den Zugang zu den Menschen und der Krankheit zu bekommen, brauchen sie Zeit, eine Vertrauensbasis, ein ganzheitliches Erfassen des Menschen, der da betroffen ist, um dann mit ihm einen gemeinsamen Weg zu finden.
Patienten können selbst bestimmen, was ihnen wichtig ist. Man versucht, all die kleinen und auch großen Wünsche zu erfüllen, ein Zivildienstleistender erzählt.
Ein Patient, der wollte auf seiner Mandoline spielen, die er zu Hause hatte, und da kam er nicht mehr hin. Da war dann eine ehrenamtliche Mitarbeiterin mit ihm in der Stadt, hat diese Mandoline gekauft mit ihm. Also er war ziemlich am Ende von seinem Leben, hat nicht mehr viele Tage gehabt und da wollte ich ihm auch nochmal den Gefallen tun.
Ein anderer Patient wünschte sich einen Ausflug in sein geliebtes Fischrestaurant und etwas später einen schönen Rotwein.
Hatte seinen Tisch gedeckt, das war so ein Ritual für ihn, stellte sein Beaujolais-Glas ab, trank sein Beaujolais, verabschiedete sich dann von der Nachtschwester und irgendwann in der Nacht ist er eingeschlafen. Und es war für uns irgendwie sowas Friedvolles, sowas Beruhigendes auch. Und es hat so dem Tod eigentlich sein grausames Gesicht auch genommen. Er ist selbstbestimmt und in Frieden gegangen. Was will man mehr als Arzt?
Man geht mit den Patienten und ihrer Krankheit sehr ehrlich um, sodass auch die Patienten über ihre Ängste oder ihre Hoffnungen reden können.
Ich habe also Krebs im Endstadium. Ich habe maximale Lebenserwartung noch 2 Jahre. Dank dem Herrn, Gott sei Dank, habe ich also 1 Jahr jetzt schon überlebt und bin dankbar für jeden Tag, den ich weiterleben darf. Ängste sind momentan eigentlich gar nicht gegeben, eben weil ich gläubiger Christ bin. Ich hoffe und vertraue auf den Herrn.
Selbstmord oder aktive Sterbehilfe ist für ihn und die meisten Patienten in dieser kleinen Klinik kein Thema. Pfarrer Reinhold Dietrich begründet das so.
Der Mensch sagt, ich halte etwas nicht mehr aus. Das können ganz klare Dinge sein wie Schmerzen, Einsamkeit, das Gefühl, anderen zur Last zu fallen. Und wenn es gelingt, diese Gefühle abzufangen, dann hält der Mensch sein Leben länger aus und der Wunsch nach direktem Tod entfernt sich.
Ulrike Holler über das Evangelische Hospital für palliative Medizin in Frankfurt. Herr Eibach, was hilft einem Menschen, der an einer schweren Krankheit leidet, der vielleicht das unabwendbare Ende vor Augen sieht und eben diesen Wunsch verspürt, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen? Ist es vorrangig auch die Behandlung der Schmerzen, diese Begleitung, wie wir es eben in dem Beitrag gehört haben?
Die Behandlung der Schmerzen ist eine ganz wichtige Angelegenheit, aber sie ist nicht alleine zu sehen. Ich denke, Schmerz ist von vielfältigen Faktoren abhängig, von seelischen Faktoren auch. Und sehr häufig sind es nicht die physischen Schmerzen, sondern auch Enttäuschungen über das Leben, Enttäuschungen über Mitmenschen, ein nicht geordnetes Leben, was den Menschen Ängste und seelische Qualen bereitet, die dann auch die physischen Ängste verstärken können. Wenn Menschen diese Gewissheit haben, dass sie in dieser Weise behandelt werden, gepflegt werden und auch ihnen Zuwendung zuteil wird, dann schwinden die Ängste vor einem entwürdigenden Leben.
Wir sind ja eigentlich in einer Zeit, die ganz ungern über Sterben und Tod redet.
Wir leben so, als sei unser Leben immer nach unseren Wünschen planbar, machbar, herstellbar. Diese Vorstellung prägt uns ja immer mehr. Und wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass in unser Leben Schicksalsschläge einbrechen, die uns diese Lebensplanung aus der Hand nimmt. Und darauf muss man sich auch vorbereiten, dass das Leben nicht planbar ist.
Die Kirchen befürworten ja auch die sogenannten Patientenverfügung, auch wenn es darin ja nicht um die Sterbehilfe geht, um diese Frage. Aber ist zum Beispiel die Beschäftigung mit einer solchen Patientenverfügung so eine Art Hilfsmittel, um auch mal sich eigene Gedanken dazu zu machen?
Die Patientenverfügung kann in 2 Richtungen verstanden werden. Viele Menschen verstehen sie so, als könnte man mit einer Patientenverfügung ein selbstbestimmtes Leben bis zum Letzt garantieren.
Festlegen sozusagen.
Festlegen, wie man sterben wird, das ist natürlich eine Illusion. Aber Patientenverfügung wenn ich sie abfasse, können dazu herausfordern, dass ich über die Möglichkeiten schwerer Krankheitskrisen und des Sterbens und Todes nachdenke. Mhm. Und dass ich darüber auch mit vertrauten Mitmenschen, Angehörigen, Ehefrau, Ehemann, Kindern und so weiter spreche. Und dann wird eine wesentliche Vorbereitung auf diese Möglichkeit durch die Abfassung einer Patientenverfügung, wird das also Gespräch möglich darüber, und man lernt darüber sprechen und bereitet sich auch schon ein Stück weit darauf also vor. Aber man kann nie in einer Patientenverfügung absichern, dass nicht etwas über einen einbricht, was man sich nicht wünscht.
Vielen Dank.
18 Uhr, Schweizer Radio Diris 1, Echo der Zeit. Die Themen. Die französische Regierung plant ein Gesetz für Obdachlose. Das Recht auf eine Wohnung soll garantiert sein und einklagbar. Und was in Frankreich Zukunft ist, ist in Schottland Gegenwart, soziale Wohnungspolitik. Dass die Regierung jetzt das Obdachlosenproblem entdeckt und ein entsprechendes Gesetz vorbereitet, hängt zunächst sicher mal mit dem Wahlkampf zusammen. Aber auch damit, dass eine Bürgerbewegung die Behörden unter Druck setzte. Sie lädt die Bevölkerung ein, probehalber mal eine Stunde oder eine ganze Nacht draußen im Zelt wie Obdachlose zu verbringen. Aus Paris, Rudolf Palmer.
Lange hatte Frankreich sein Obdachlosenproblem kaum zur Kenntnis genommen. Nur wenn in besonders kalten Wintertagen mehrere Personen erfroren, kündigten die Behörden jeweils an, sie würden zusätzliche Notunterkünfte bereitstellen und mehr Sozialwohnungen bauen. An der Misere änderte dies kaum etwas. Die Passanten ignorierten meist die bedauernswerten Mitmenschen, die auf einem der warmen Lüftungsschächte der Pariser Metro oder auf einer Bank in Decken gehüllt ein wenig Schlaf suchten. Einfach wegschauen ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Seit dem letzten Jahr verteilen karitative Organisationen wie Médecins du Monde Zelte an die Obdachlosen. Sie schützen nicht nur vor dem Erfrierungstod, sie dienen auch als Mahnmal und Signalbojen, denn sie machen den Notstand für alle sichtbar. Einen Schritt weiter geht die Bürgerinitiative Les Enfants de Don Quichotte. Sie hat am Pariser Kanal Saint-Martin, nur einige Schritte entfernt vom Geschäftszentrum bei der Oper, zusammen mit Obdachlosen eine kleine Zeltstadt aufgebaut. Dort lädt sie die Anwohner ein, als Gäste zu testen, wie hart es ist, kein festes Dach über dem Kopf zu haben. Hunderte von Parisern und unter ihnen viele Prominente kamen und solidarisierten sich. Die Wohnmisere erscheint ihnen umso schockierender, als es allein in der Hauptstadt 110.000 leerstehende Wohnungen hat. Diese gehören oft älteren Leuten, die nicht über das nötige Geld verfügen, um die dringenden Renovationsarbeiten zu bezahlen. Da diese Wohnungen so den gesetzlichen Normen nicht entsprechen, werden sie nicht vermietet. Das ist nicht das einzige Paradox. Laut Gesetz hat nämlich in Frankreich jeder seit 1946 ausdrücklich ein Recht auf Wohnung. Nur blieb dieser Artikel bisher ein leeres Versprechen. Ändern will dies jetzt Premierminister Dominique de Villepin mit einem neuen Gesetz. Darin schlägt er vor, der Staat müsse die Garantie dafür übernehmen, dass die Bürger notfalls ihr Recht auf Wohnung, ähnlich wie das Recht auf Bildung oder medizinische Pflege, vor dem Richter geltend machen können. Das sind lobenswerte Vorsätze zum Jahresbeginn, finden auch Don Quichottes Kinder und Médecins du Monde. Die Idee ist bestechend einfach. Die Umsetzung juristisch sehr komplex. Gegen wen sollen Obdachlose denn genau Klage einreichen? Gegen Hausbesitzer, gegen die Stadtbehörden oder gegen die Regierung? Und gestützt auf welche rechtlichen Grundlagen würde der Staat eventuell leerstehende Wohnungen beschlagnahmen oder zwangsweise an Bedürftige vermieten? Regierungschef Villepin weiß, dass seine Reform mindestens 5 Jahre Vorarbeiten braucht. Trotzdem pocht er auf die Dringlichkeit. Er will die Vorlage noch vor den Wahlen im Frühling vom Parlament verabschieden lassen. Und er verspricht, dank seiner Obdachlosenpolitik werde Frankreich in der Sozialpolitik neue Maßstäbe setzen.
Rudolf Balmer hat es ihm klar gemacht. Viele, wohl sehr viele Fragen sind im Zusammenhang mit dem Gesetz zum Recht auf Wohnung noch offen. Die französische Regierung muss auf diesem Feld aber nicht ganz bei Null beginnen. Es gibt Vorbilder oder Vorläufer mindestens, an denen man sich orientieren könnte. Ein Beispiel ist Schottland, Martin Alliot berichtet.
Die teilautonome schottische Regierung beschäftigt sich seit ihrer Geburt im Jahre 1999 mit dem schrittweisen Abbau der Obdachlosigkeit. 2001 garantierte ein Gesetz allen Obdachlosen eine vorübergehende Unterkunft. Aber der radikale Schritt kam zwei Jahre später. Der Staat, verkörpert durch die Bezirks- und Stadtbehörden, wurde verpflichtet, jedes Jahr zusätzlichen Gruppen von Obdachlosen permanenten eigenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Bisher haben zum Beispiel alte Menschen, Leute mit Kindern, geistig oder körperlich Behinderte, Jugendliche unter 18 Jahren und andere diese Vorzugsstellung erhalten. Robert Aldridge, Direktor des schottischen Obdachlosenwerks und zufälligerweise gerade Präsident des Europäischen Verbundes der Obdachlosenverbände, schätzte heute Morgen im Gespräch, dass im Moment etwa 65% aller schottischen Obdachlosen bevorzugt behandelt werden müssen. Das restliche Drittel lasse sich nicht mehr sinnvoll in weitere Großgruppen aufteilen, zumal Drogenkonsum allein nicht als Merkmal anerkannt wird. Deshalb werde das Problem jetzt eher global angegangen, um im Jahre 2012 das erwünschte Ziel, die Beseitigung der Obdachlosigkeit, zu erreichen. Das Problem ist in Schottland nicht gravierender als anderswo. Bei einer Bevölkerung von 5 Millionen melden sich jährlich etwa 50.000 Bedürftige, wovon, laut Aldridge, etwa 40.000 tatsächlich obdachlos seien. Es wird geschätzt, dass der Bau von jährlich etwa 10.000 neuen Mieteinheiten ausreicht, um den Bedarf zu decken. Parallel dazu werden Begleitprogramme aufgebaut, um die Sesshaftigkeit dauerhaft zu machen. Berufliche Weiterbildung, Gesundheits- und Drogenberatung und dergleichen. Die Strategie soll nachhaltigen Erfolg haben, was ganzheitliches Denken voraussetzt. Neben Schottland haben auch Wales und die Republik Irland umfassende Programme zur Beseitigung der Obdachlosigkeit beschlossen, aber die Durchführung ist längst nicht so energisch, weil der politische Wille und der politische Konsens, die das schottische Modell kennzeichnen, weitgehend fehlen. Es mag entscheidend sein, dass die Kommunalbehörden im Vereinigten Königreich über sehr viel Erfahrung mit dem Bau und der Verwaltung von sozialem Wohnraum verfügen, über mehr jedenfalls als in anderen Ländern. Der Bau staatlicher Wohnhäuser begann schon vor rund 100 Jahren im Zuge der Beseitigung von Elendsquartieren und Slums. Nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte der soziale Wohnungsbau seinen Höhepunkt, sodass beispielsweise in Schottland bis zu 60% des Wohnraums in staatlichem Besitz waren. Seither ist der Anteil in allen Gliedstaaten des Vereinigten Königreichs geschrumpft. Der Abbau wurde beschleunigt durch die Praxis der konservativen Regierungen von Margaret Thatcher, staatliche Häuschen an ihre Bewohner zu verkaufen. Diese Politik führte dazu, dass in vielen Gegenden nur noch die Ärmsten übrig blieben, weil die neuen Hausbesitzer bald woanders ein eigenes Haus kauften. Aber in Schottland gehört dem Staat immer noch ein gutes Fünftel der Häuser und Wohnungen. Jeder Mann und jede Frau haben Anspruch darauf, wobei die Zuteilung von der Erfüllung gewisser Kriterien abhängt. Das Einkommen allerdings wird dabei ausdrücklich nicht in Betracht gezogen. In der Praxis allerdings beantragen nur jene, die keine andere Wahl haben, eine Sozialwohnung, da die Gegenden, wo diese zur Verfügung gestellt werden, nicht unbedingt als erstrebenswert gelten.
Martin Alliot.